Reizwörter: Irrsinn, Heckenschere, Enthüllung, Passepartout, Hirngespinst, Wölfe, schräger Vogel, Tango, Planungsphase, Honigmäulchen, Schindluder, Mistkäfer, Baumkrone. In den Mühlen von Polizei und Justiz von Matthias Österheld, gelesen von Ilona Picher-Höbert. Dies ist die wahre Geschichte eines der größten Justiz- und Polizeiskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte, der Fall Harry Wörths. Ein Irrsinn, wie ein führender Jurist knapp urteilte, bei dem man an der Gerechtigkeit im Staate verzweifeln könnte. Und es ist der Fall eines Mannes, der 20 Jahre gegen die Windmühlen der Justitia ankämpfte und daran zerbrach. Und der Fall ist auch nach 24 Jahren noch immer nicht aufgeklärt. Nur so viel ist klar. Der damalige Verurteilte Harry Wörths war und ist unschuldig und wurde zu Unrecht verurteilt. Der Täter läuft noch frei herum und das Ermittlungsverfahren ist inzwischen eingestellt. Was war geschehen? Am 29.04.1997, kurz nach Mitternacht, öffnet Andrea Wörths einem Unbekannten die Tür. Nebenan schläft ihr zweijähriger Sohn. Andrea Wörths wird minutenlang mit einem Schal gewürgt, bis sie bewusstlos zu Boden sinkt. Ihr Vater lebt in einer Einliegerwohnung über der seiner Tochter. Er erwacht von Geräuschen und klopft an der Wohnungstür, die seltsamerweise von innen zugehalten wird. Verwundert geht er wieder, kehrt aber kurz darauf erneut zurück und findet die Tür nun offen und seine Tochter schwer verletzt am Boden. Sie wird reanimiert, kann aber nie mehr sagen, was wirklich geschehen ist. Wichtige Teile ihres Gehirns sind so schwer geschädigt, dass sie ein Leben lang ein Pflegefall bleibt. Am Tatort finden sich auch eine Heckenschere und Einweghandschuhe. Die Enthüllung des Vaters, nämlich eine männliche Stimme gehört zu haben, die nach ihrem Ex-Mann Harry klang, wird zum Anlass für die Pforzheimer Polizei, noch in der Nacht den Ex-Mann zu verhaften. Pikant. Sowohl der Vater als auch Andrea, als auch der zweite Tatverdächtige und Geliebte von Andrea sind bei der Pforzheimer Polizei. Und so können Vater und Geliebter im Tatortraum umherspazieren, bis dieser viel zu spät endlich versiegelt wird. Auch ein möglicherweise wichtiges Foto samt Passepartout und Rahmen verschwindet umgehend, ebenso die Heckenschere. Genauso wie die wichtige Zeugenaussage, die Harry Wörths entlastet, die spurlos aus den Akten verschwindet. Die Aussage des Vaters zur Stimmerkennung erweist sich in einem späteren Verfahren als Hirngespinst und der dortige Richter vergleicht das Verhalten der Polizei mit dem von einem Rudel Wölfen auf der Jagd. Die Einweghandschuhe werden den Rettungssanitätern zugeordnet und erst viel später ihre mögliche Bedeutung für das Tatgeschehen verstanden. Das Vertuschungsverhalten der dortigen Polizei hat mich erinnert an meine eigene Polizeizeit in Hamburg, wo ich als junger Bereitschaftspolizist einmal einen Vorgesetzten angezeigt hatte, der volltrunken mit knapp 3 Promille zum Nachtdienst erschienen war und trotz seines Zustandes einen Streifenwagen fuhr und erst nach kurzer Fahrt gestoppt werden konnte. Bei dem Prozess gegen diesen Polizeikommissar war ich als Zeuge geladen und zahlreiche hochrangige Kollegen des Beschuldigten waren als Zuschauer und Unterstützer für den Mann zugegen. Einer dieser Polizeiräte flüsterte nach meiner Zeugenaussage vor Gericht: »Was machen wir nur falsch in unserer Ausbildung, dass so ein Kameradenverrat möglich ist?« Ich war also nicht derjenige, der Schlimmes verhindert hatte, sondern im Gegenteil. Das Kameradenschwein, das einen anderen verraten hatte. Damit war meine Zeit bei der Polizei Hamburg so gut wie beendet. Ich weiß also aus eigener Erfahrung, wie weit so ein Polizistenkorpsgeist gehen kann und was geschieht, wenn man diese Mauern des Schweigens durchbricht. Harry Wörths beteuert von Anfang an seine Unschuld, doch er hat eben einen Kardinalfehler. Er gehört nicht zur Pforzheimer Polizei. Er ist nur Ein schräger Vogel, ein einfacher Bauzeichner, der nicht zur Sippe gehört und dessen Ehe mit Andrea nur ein dummer Irrtum war, den Andrea zum Glück irgendwann auch eingesehen hatte und sich trennte. In einem reinen Indizienprozess wird Wörz vom Landesgericht Karlsruhe im Januar 1998 wegen versuchten Totschlags an seiner Ex-Frau verurteilt. Das mögliche Tatmotiv bleibt unklar. 4 bittere Jahre sitzt der unschuldig Verurteilte im Gefängnis. Alle Versuche einer Wiederaufnahme des Verfahrens scheitern. Erst ein Zivilprozess bringt die Wende. Den hatte der Vater des Opfers angestrengt, um eine hohe Summe Schmerzensgeld vom angeblichen Täter zu erhalten. Die Klage wird abgeschmettert mit der Begründung, die sich wie eine Ohrfeige für die Richter des Landgerichts liest. Die Klage wird abgewiesen, da Wörz keinerlei Schuld nachzuweisen sei. Im Gegenteil, er sei offenkundig unschuldig. Auch die Arbeit der Polizei wird vom Richter scharf kritisiert. Erst jetzt verfügt das Oberlandesgericht, den Strafprozess neu aufzurollen und Wörz freizulassen. Bis er jedoch endgültig freigesprochen wird, vergehen weitere 9 zermürbende Jahre und diverse weitere Prozesse. Jahre, die an dem leidenschaftlichen Tangotänzer erhebliche Spuren hinterlassen. Er leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung mit Schlafstörungen, Depressionen und Panikattacken. Auch an die weitere Ausübung seines Tanzhobbys ist nicht mehr zu denken, ebenso wenig an eine Berufsausübung. Harry Wörz ist gezeichnet. Mein Leben ist kaputt, sagt er dazu. Im Dezember 2009 spricht ihn das Landgericht Mannheim endgültig frei. Nun beginnt für den Traumatisierten eine neue Planungsphase und ein Kampf mit ungewissem Ausgang. Das Urteil verpflichtet Baden-Württemberg zu einer Entschädigung für die Folgen dieses Fehlurteils. Es folgt ein endloser Zivilprozess gegen das Land, der sich bis Ende 2016 hinzieht. Seit dem verhängnisvollen Tag vor fast 25 Jahren ist Wörz keiner geregelten Arbeit mehr nachgegangen. Freunde und seine neu gegründete Familie mit seinem Honigmäulchen, seiner neuen Partnerin Susanne, halten ihn über Wasser. Für all das möchte er einen angemessenen Ausgleich. Doch das Land erweist sich als knallharter, sparsamer schwäbischer Gegner, der um jeden Euro feilscht und wenig Bereitschaft zeigt, großzügig erlittenes Unrecht auszugleichen. Doch inzwischen hat der Fall ein mediales Echo, das bundesweit Schlagzeilen macht. Mehrere Dokumentationen und ein Spielfilm befassen sich mit dem Skandal. Der Spielfilm im ersten Programm zur besten Sendezeit macht Harry Wörz vorübergehend zu einem Medienstar. Und der Freundeskreis startet eine Online-Petition, um die Strafverfolgung nach dem wahren Täter wieder aufzunehmen. Immer mehr in den Fokus gerät der Geliebte des Opfers, ein verheirateter Mann, der sich zwar in Widersprüche verwickelt, aber nicht einmal bei der Polizei entlassen, sondern nur versetzt wird. 2013 werden die Ermittlungen endgültig eingestellt. Was für ein Schindluder die Polizei hier getrieben und mehr vertuscht als ermittelt hat, verurteilt der Strafverteidiger Hubert Gorka, der all die Jahre immer an Wörz' Seite blieb, scharf. Schließlich einigt sich Wörz außergerichtlich mit dem Land und erhält 450.000 Euro, von denen aber gleich knapp 200.000 ans Finanzamt gehen, weil Entschädigungen für Verdienstausfälle voll zu versteuern sind. Damit erhält das Land einen Großteil des von ihr zugebilligten Betrages postwendend zurück. Diese schwäbischen Mistkäfer, schimpft Harry Wörz, dieser Staat hat mich zuerst krank gemacht und sich dann nicht einmal dafür entschuldigt. Harry Wörz ist weiterhin verhaltensauffällig, dauerhaft in Therapie und erwerbsunfähig, doch eine Rente erhält er nicht. Sein Hobby, das Tango-Tanzen, hat er aufgegeben. Stattdessen arbeitet er als Aushilfsgärtner bei der örtlichen Baumschule. Seine liebsten Tätigkeiten? Kranke Bäume fällen und zersägen? Dabei stelle ich mir immer vor, es ist dieser verfluchte Staat, dem ich da seine Baumkrone zersäge. Das ist jetzt meine größte Freude.